Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, »Was sollen wir tun, Brüder?« Petrus antwortete ihnen, »Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, all denen in der Ferne, die der Herr unser Gott noch herbeirufen wird.« Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, »Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation.« Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich Ihnen heute am 4. Ostersonntag eine Pfingstpredigt halten würde, dann würden vielleicht manche von Ihnen schmunzeln und sagen, der hat sich um 4 Wochen vertan. Aber die erste Lesung aus der Apostelgeschichte, die wir gerade gehört haben, ist eine Pfingstpredigt, die Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Da heißt es am Anfang, am Pfingsttag trat Petrus auf zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Die erste Predigt der Kirchengeschichte, die Pfingstpredigt des Petrus. Aber wenn man es genau nimmt, dann haben wir eben in der Lesung von dieser Pfingstpredigt nur den allerletzten Satz gehört. Aber der hat es in sich. Der letzte Satz der Pfingstpredigt heißt, mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das darf das Volk Israel mit Gewissheit erkennen. Ihr habt Jesus gekreuzigt, aber Gott hat ihn bestätigt und er hat ihn zum Herrn und zum Messias gemacht. Wenn man die ganze Pfingstpredigt liest im 2. Kapitel der Apostelgeschichte, dann werden Sie feststellen, da ist nichts Außergewöhnliches in dieser Predigt. Die reißt keinen vom Sockel. Umso erstaunlicher ist es, dass es am Ende der Pfingstpredigt heißt, als die Menschen das hörten, da gab es ihnen einen Stich ins Herz. Dadurch sägte es ihr Herz, steht da sogar wörtlich. Woher kommt das, diese Betroffenheit? Es lag nicht an der Predigt. Das war eine ganz gewöhnliche Predigt. Es lag am Prediger. Sehen Sie, dieser Apostel Petrus war ein total verwandelter Mensch. Und die Gewissheit, die er verkündete, mit Gewissheit erkenne das Ganze aus Israel, die strahlte der auch aus. Eine ganz große Souveränität, eine Kraft, eine Dynamik, eine vollkommene Gewissheit. Natürlich fragst du dich dann, ist das der gleiche Petrus, der am See Genezareth Fische gefangen hat, der nie in die Schule gegangen ist? Und jetzt steht er da auf dem Tempelplatz von Jerusalem, wo Tausende von Menschen aus dem ganzen Mittelmeerraum da sind und predigt denen. Ist das der gleiche Petrus, der noch wenige Wochen vorher die Hand hochgehoben hat und geschworen hat, ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht, von dem ihr da redet? Ist das der gleiche Petrus, der mit den anderen Aposteln noch am Osterabend wie die verängstigten Kaninchen hinter verschlossenen Türen saß, aus Furcht vor den Juden? Und jetzt steht er da ganz souverän auf dem Tempelplatz und verkündet, dass Jesus der Herr und der Messias ist. Diese völlige Gewissheit, diese totale Verwandlung, die Kraft der Auferstehung, die da in dem Verkündiger Petrus sichtbar wurde, die hat die Menschen erwischt. Und darum gab es ihnen einen Stich ins Herz. Sie spürten, man könnte auch von Pfingsten her sagen, die Kraft des Heiligen Geistes. Es war übrigens die gleiche Kraft,
die auch schon im Leben Jesu wirksam war. Als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, biblisches Urgestein, da waren die Menschen am Ende genauso betroffen. Denen hat es auch einen Stich ins Herz gegeben. Was ist das für ein Mensch, der redet mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, die Theologen. Die kommen immer nur, Rabbi so und so sagt das, Rabbi so und so sagt was anderes und Professor so und so sagt wieder was Gegenteiliges. Und dann kommt dieser Jesus daher und sagt, ich aber sage euch, und das gilt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und diese gleiche Vollmacht, diese gleiche Kraft, die wurde bei Petrus sichtbar, als er auf dem Tempelplatz von Jerusalem steht und predigt. Und dann wundert es nicht, dass die Menschen auf die Predigt reagieren, Petrus, wenn das stimmt, was du da sagst, was sollen wir denn dann tun? Wir möchten auch diese Gewissheit haben, diese Ausstrahlungskraft haben. Wir möchten auch diese Begeisterung, diese Freude haben. Unsere Religion ist oft so langweilig. Was sollen wir denn tun, damit wir dieses auch erleben? Und dann gibt Petrus ihnen eine ganz nüchterne Antwort. Er sagt nicht, stellt euch mit uns in den Kreis, hebt die Hände hoch und singt Halleluja. So nicht. Seine Antwort ist ganz nüchtern. Bekehrt euch und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, damit eure Sünden vergeben werden. Bekehrt euch, das ist das Zentrum. So ist die gleiche Botschaft, mit der schon Johannes der Täufer aufgetreten ist. Kehrt um, bekehrt euch. Ist die gleiche Botschaft, mit der Jesus aufgetreten ist. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und hier Petrus wieder. Bekehrt euch und lasst euch taufen, damit eure Sünden vergeben werden. Schwestern und Brüder, ich vermute oder ich bin mir sicher, jeder, der heute Abend hier in der Kirche ist, ist getauft. Aber hat es in deinem Leben auch einmal eine Bekehrung gegeben? Sehen Sie, wir sind wahrscheinlich alle als kleine Babys getauft worden. Da konnten wir alle nichts dafür. Das haben die Eltern verantwortet und die Paten, die uns zur Taufe gebracht haben. Aber hat es in deinem Leben einmal einen Augenblick gegeben, wo du als Erwachsener im Vollbesitz deiner Kräfte gesagt hast, das soll gelten, was damals die Eltern und die Paten gesagt haben? Ich ratifiziere gleichsam das Taufversprechen. Und ich sage ganz persönlich, Jesus soll mein Herr sein. Mein Leben gehört ihm. Hat es einmal so einen Augenblick in deinem Leben gegeben? Oder bist du so in das Christenleben reingeschlittert? Ist ja auch bei vielen so. Bekehrt euch. Sehen Sie, in meiner ersten Kaplanstelle in Recklinghausen, St. Paul, weiß ich genau, das war 1974 oder 1975, da hatten wir Firmung. Und die Pfarrei St. Paul in Recklinghausen war eine der ersten Pfarrgemeinden, wo das Firmalter raufgesetzt wurde. Früher wurde immer im 5., 6. Schuljahr gefirmt. Und in St. Paul hatte man entschieden, das 8. Schuljahr zu firmen. Und die Katecheten und Katechetinnen, es gab auch einige Väter dabei, die taten sich mit den Schülerinnen und Schülern vom 8. Schuljahr unheimlich schwer. Die kamen irgendwie nicht an die ran mit Glaubensfragen. Und die haben darunter gelitten, die Katecheten. Und an einer Stunde, in einer Gruppenstunde, stand auch das Thema Beichte an. Und dann ist in einer Katechetengruppe Folgendes passiert. Da haben die Schülerinnen und Schüler die Katechetin gefragt, wann sind Sie denn das letzte Mal beichten gegangen? Peinliche Stille. Und dann war das Thema Beichte für die Jugendlichen erledigt. Aber dann hat es einen ganz abenteuerlichen Umschwung gegeben bei der Firmenvorbereitung. Ich hatte selber nicht die geistliche Leitung, die hat unser Pfarrer gehabt. Und bei der nächsten Katechetenrunde haben die mit ihm gesprochen über diese Pfingstpredigt des Petrus. Und da hat der Pfarrer ihnen klargemacht, wie wichtig das ist, dass auch wir eine Bekehrung erleben. Dass jeder von uns einmal hingehen muss und sagen muss, Jesus, mein Leben gehört dir. Und dann hat er den Katechetinnen und den Katecheten gesagt, wir haben gerade das neue Gotteslob. Was für uns das alte Gotteslob ist, ist damals als neues Gotteslob eingeführt worden. Und da stehen am Anfang einige Hingabegebete von Charles de Foucault und von anderen Autoren. Und er hat ihnen gesagt, geht doch einmal hin und sprecht so ein Hingabegebet ganz persönlich, dass ihr Jesus Christus gehört. Das hat die sehr betroffen gemacht. Und wissen, was dann passierte? Dann kam der Firmengottesdienst. Der verstorbene Bischof Lettmann, der war damals noch Weihbischof, hatte samstagsabends den Firmengottesdienst. Und vor dem Firmengottesdienst ist normalerweise immer noch ein Gespräch mit den Firmlingen und mit den Katecheten. Und dann sind einige von den Katechetinnen und Katecheten zum Bischof hingegangen und haben ihm gesagt, Herr Bischof, hätten Sie was dagegen, wenn wir gleich vor der Firma, bevor Sie die Kinder firmen, wenn wir dann zum Altar kommen und ganz persönlich unser Taufversprechen erneuern mit einem Hingabegebet? Der Bischof hat es groß angeguckt, hat er noch nie erlebt. Er hat gesagt, gut, einverstanden. Und dann sind die, bevor die Jugendlichen nach oben kamen zur Firmung, sind die Katecheten nach oben gegangen zum Mikrofon und haben mit einem ganz kurzen Hingabegebet ihr Taufversprechen ganz persönlich erneuert. Das war manchmal sehr unbeholfen. Manche haben das auch mit eigenen Worten versucht. Aber wissen wir, was dann passierte? In der Woche drauf sind einige von den Jugendlichen, die gefirmt worden waren, zum Pfarrer gegangen und haben gesagt, Herr Pastor, eigentlich müssten wir jetzt nochmal gefirmt werden. Denn so ein persönliches Bekenntnis, wie die Katecheten da abgelegt haben, haben wir noch nie vollzogen. Und dann haben die Folgendes getan. Eine Woche später war in der Nachbarpfarrei in St. Peter in Recklinghausen Firmung. Dann sind diese Jugendlichen oder einige von diesen Jugendlichen nach St. Peter gegangen in die Nachbarpfarrei, sind zum Bischof gegangen und haben gesagt, Herr Bischof, dürfen wir das auch tun, was vorige Woche die Katechetinnen bei uns in der Kirche getan haben, dass wir ganz persönlich unser Taufversprechen erneuern? Und die haben das getan. Und das hat bei den Jugendlichen, die da in St. Peter gefirmt wurden, so gesessen. Das hat Kreise gezogen, noch über diese Jugendlichen hinaus in die ganze Pfarrgemeinde. So etwas hatte die Pfarrgemeinde noch nie erlebt. Und dann kann man was spüren davon, dass das Realität ist, was hier am Ende der Lesung stand. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft 3000 Menschen hinzugefügt. Damals waren das keine 3000, aber es hat immerhin große Kreise gezogen. Sehen Sie, es gibt in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen Kirche seit einigen Jahrzehnten eine ganze Reihe von Erneuerungsbewegungen. Ob das Kursillo ist, charismatische Erneuerung, ob das die Seligpreisungen sind, Medjugorje-Verein oder Schönstadtgruppen, wie die heißen, ist vollkommen egal. Aber eins ist allen diesen Erneuerungsgruppen gemeinsam, dass sie die Menschen hinführen zu einer Taufspiritualität. Dass sie wieder lernen, ihr Taufversprechen ganz persönlich zu erneuern oder abzulegen und dann aus diesem Taufversprechen auch zu leben und diese Freude zu erleben, die dann in ihr Herz kommt. Sehen Sie, es wäre nicht das Schlechteste, wenn jeder mal überlegen würde, habe ich das schon mal ganz persönlich getan? Jesus gesagt, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Vielleicht wäre das nicht das Schlechteste, wenn der Einzelne von uns einmal das Gotteslob zur Hand nimmt vorne und nach den Hingabegebeten schaut und dann vielleicht in die Sakramentskapelle geht, wo das Ausgesetzte Allerheiligste und dann Jesus ganz persönlich sagt, das soll gelten, was meine Paten und Eltern damals gesagt haben. Vielleicht müssen wir Priester uns auch überlegen, ob wir nicht mal einen Gottesdienst anbieten, wo man das tun kann im Gottesdienst öffentlich. Das hat eine unglaubliche Strahlkraft und Wirkung. Aber denk immer daran, wenn davon Bekehrung die Rede ist. Bekehrung ist nie ein Selbstzweck, sondern Bekehrung ist dafür da, dass wir die Kraft Gottes, diese Ausstrahlungskraft erleben, dass das ausstrahlt in die Familien rein, in die Gemeinde rein und noch weit darüber hinaus. Amen.